philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute auf dem Programm eine Sendung über Offenheitsinitiativen. Dahinter verbirgt sich das Stichwort Open Access zur wissenschaftlichen Fachliteratur. Und die Sendung, die wir bringen, ist eine Übernahme vom Freien Radio Oberösterreich, die entstanden ist anlässlich eines Symposions im vergangenen Jahr, genau eben über Open Access. Es ist 15 Jahre her, dass in Budapest eine Erklärung entstanden ist, die als Budapester Deklaration in der Fachwelt mittlerweile bekannt ist und die begonnen hat mit einem ausgesprochen überzeugenden Thema. Es hat nämlich geheißen in dieser Erklärung, dass wir in einer Situation sind, in der zwei Faktoren überraschend zusammenkommen. Der eine Faktor ist eine alte Tradition und der andere Faktor ist eine neue Technik. Die alte Tradition bezieht sich auf Gepflogenheiten im Wissenschaftsbetrieb, die Produkte der wissenschaftlichen Arbeit frei und nicht im kommerziellen Zusammenhang auszutauschen, um die gemeinsame Arbeit an wissenschaftlichen Projekten zu erleichtern und zusammenzuwirken, global auch im Austausch des Wissens zwischen Forscherinnen und Forschern. Die neue Technik, die jetzt hinzukommt, ist die Technik der Information- und Kommunikationsverarbeitung, die es möglich macht, dass diese alten Gepflogenheiten auch wirklich im Weltmaßstab für alle Interessierten zur Verfügung gestellt werden können. Und im Anschluss daran kommt der Appell, dass in neue Strukturen, die nun Wissen in einer Wissensgesellschaft für alle diejenigen, die daran arbeiten und die in diesen Kommunikationsnetzen Zugang haben, frei zugänglich zu machen. Die Sendung von Freien Radio Oberösterreich, die von Klaus Haringer gestaltet ist, geht dieser Geschichte nach und bringt dann in einem weiteren Teil Interviewausschnitte mit Gerhard Fröhlich, der Wissenschaftsforscher und Philosoph an der Universität Linz ist und der etwas berichtet vom gegenwärtigen Zustand, wohin das gekommen ist, was vor 15 Jahren in Budapest angestoßen wurde, und zwar mit den Erfolgsgeschichten, aber auch mit den Bedenklichkeiten, die sich mittlerweile um dieses Thema herum herausgestellt haben.
Willkommen bei ERGO, der Wissenschaftssendung auf Radio Froh. Wenn es nach Plänen des EU-Forschungskommissars Carlos Moedas geht, sollen bis zum Jahr 2020 alle in der Europäischen Union öffentlich geförderten wissenschaftlichen Publikationen frei zugänglich sein. Dieser Vorschlag verweist auf Forderungen, die aus Prinzipien wie Open Access, Open Data oder Open Science heraus formuliert wurden. Diese Ausgabe handelt hauptsächlich davon, was unter Open Access zu verstehen ist, sowohl was die Nutzungs- als auch die Veröffentlichungsaspekte angeht. Neben der Begriffsklärung geht es darum, wie Open Access als Publikationsprinzip funktioniert und welche Unterschiede zu Closed Access bestehen. Dabei kommen auch vorgebrachte Kritikpunkte am Open Access Prinzip zur Sprache und inwieweit diese stichhaltig sind. Ein Anlass für die Themenwahl war nicht zuletzt das diesjährige Open Access Symposium Linz, das Ende April an der Johannes Kepler Universität stattgefunden hat. Es trug diesmal den Titel
Open Access, Open Data, Open Science,
von der Bewegung zum Geschäftsmodell. Der wissenschaftliche Leiter des Symposiums, Professor Gerhard Fröhlich, hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, im Nachfeld der Veranstaltung einige Fragen zu beantworten. Dabei geht es vor allem um das Verhältnis von Open Access zu herkömmlichen Publikationsformen, aber auch andere Faktoren im Feld der Wissenschaft, mit denen sich Offenheitsinitiativen auseinandersetzen müssen. Abschließend gibt es noch Überlegungen dazu, inwieweit Open Access nur ein Teil der Bestrebungen nach freiem Zugang zu Forschung sein kann. Zunächst ist aber zu klären, was unter dem Begriff Open Access zu verstehen ist.
Begriff der Woche.
Open Access meint den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Texten. Als ein Vorläufer der Open Access-Bewegung kann der Archivserver am Los Alamos National Laboratory gelten, auf dem seit 1991 Preprints, also Vorabdrucke wissenschaftlicher Artikel, frei abrufbar sind. Archiv konzentriert sich vor allem auf Physik und Mathematik. Im Verlauf der 1990er Jahre entstanden aber auch in anderen natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen Initiativen, die offenen Zugang forderten. Die Voraussetzung dafür schuf nicht zuletzt die zunehmende Verbreitung der Möglichkeit, wissenschaftliche Texte digital zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Auf dem klassischen Verbreitungsweg der gedruckten Fachjournale sah es hingegen so aus, dass diese Preissteigerungsraten von 200-300% aufwiesen. Das ist für wissenschaftliche Bibliotheken eine enorme Belastung und schneidet Forscherinnen und Forscher von für ihre Arbeit notwendigem Wissen ab. Als eigentlicher Startpunkt der Open Access Bewegung gilt eine Konferenz im Jahr 2001, die das Open Society Institute in Budapest organisierte. Auf dieser gründete sich die
Budapest Open Access Initiative,
die Anfang 2002 eine Erklärung herausgab, in der es heißt:
Frei zugänglich im Internet sollte all jene Literatur sein, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne Erwartung, hierfür bezahlt zu werden, veröffentlichen.
Im Jahr darauf, 2003, wurde in Bethesda, Maryland, über die bessere Einbindung der Beteiligten in den Publikationsprozess diskutiert. Das Resultat dieser Debatte ist das kurz darauf erschienene
Bethesda Statement on Open Access Publishing.
Oktober 2003 folgte die
Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen.
Mit Wissen ist dabei nicht nur die eigentliche Forschungspublikation gemeint, sondern umfasst weitere digitale Medien sowie Forschungsdaten. Eine Veröffentlichung soll als
vollständige Fassung samt aller zugehörigen Begleitmaterialien
zur Verfügung stehen. Zugang ist dabei ebenfalls weit gefasst. Es geht um
das freie, unwiderrufliche und weltweite Zugangsrecht
sowie
die Erlaubnis, die Veröffentlichung für jeden verantwortlichen Zweck zu kopieren, zu benutzen, zu verteilen, zu übertragen und abzubilden, unter der Bedingung der korrekten Nennung der Urheberschaft, sowie das Recht, eine beschränkte Anzahl gedruckter Kopien für den persönlichen Gebrauch zu machen.
In Folge haben sich bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen zwei grundsätzliche Praktiken etabliert, die als grüner und goldener Weg bezeichnet werden. Der grüne Weg meint die Speicherung bereits publizierter, begutachteter Forschungsartikel als Kopie auf Publikationsservern von Hochschulen oder Forschungsorganisationen. Der goldene Weg bezeichnet zweierlei. Zum einen das Veröffentlichen bei Open Access Verlagen bzw. in Open Access Zeitschriften, die sich entweder durch von den Autorinnen und Autoren vorab entrichtete Publikationsgebühren finanzieren oder durch öffentliche Förderungen. Zum anderen ist damit die parallele Publikation von Büchern im Druck und als elektronische Version in Open Access Verlagen, insbesondere in Universitätsverlagen, gemeint. Die gedruckte Fassung ist dabei kostenpflichtig, die elektronische Version frei zugänglich. Die erstmalige Verwendung des Begriffs Open Access dürfte auf den Geophysiker Jan Welterop zurückgehen, der auch Teil der Budapest Open Access Initiative war. Professor Gerhard Fröhlich ist Philosoph und Wissenschaftstheoretiker an der Johannes Kepler Universität in Linz. Seine Schwerpunkte sind neben den Theorien von Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Clifford Geertz und Willem Flusser auch Plagiatsforschung und Open Access. Nach dem bisher Dargelegten könnte der Eindruck entstehen, dass mit den digitalen Technologien ein goldenes Zeitalter wissenschaftlicher Forschungsverbreitung angebrochen ist. Das ist natürlich weit von der Realität entfernt. Gerhard Fröhlich steht vollmundigen Verheißungen unbeschränkten Zugangs, der sich im digitalen Eldorado quasi von selbst herstellt, kritisch gegenüber. Er würde sogar eher bestreiten, dass die Digitalisierung die Wissenschaftskommunikation tatsächlich gefördert hat. Denn Digitalisierung bietet, gegenüber Büchern und Zeitschriften aus Papier, die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse effektiv vorzuenthalten und hinter Paywalls zu verriegeln. Dies betrifft gerade auch Bibliotheken. Diese Lizenzen gestatten beispielsweise die unbeschränkte, nicht kommerzielle Nutzung. Was aber, wenn Texte nur als kostenpflichtige Veröffentlichung vorhanden sind? Da käme ein Ansatz ins Spiel, der als Guerilla Access bezeichnet werden könnte und mit dem Namen C-Hub verbunden ist. Eine kasachische Forscherin namens Alexandra Elbakian hat diese Plattform 2011 ins Leben gerufen, die als eine Art Schwarzmarkt für akademische Texte bezeichnet werden kann. Mittlerweile sind über 48 Millionen Artikel über C-Hub verfügbar. Dabei wird bewusst das in Kauf genommen, was im Englischen als Copyright Infringement bezeichnet wird. Ein Aspekt der diesbezüglichen Debatte ist der, inwieweit die Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung nicht auch der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden müssten. Zum anderen geht es beim Thema Copyright aber nicht zuletzt um Verwertungsrechte. Und diese liegen bei den Verlagen bzw. den Zeitschriften. An der Veröffentlichung von Artikeln verdienen diese und nicht die Urheberinnen und Urheber. Man könnte nun meinen, dass diese Instanzen angesichts neuer Publikationsmöglichkeiten nicht mehr wirklich vonnöten sind. Allerdings versuchen Verlage und Zeitschriften ihre Stellung auch im Online-Bereich zu wahren und ihr Bezahlsystem zu rechtfertigen. Das Verlagshaus Elsevier führt beispielsweise gerade eine Klage wegen Copyright Infringement gegen C-Hub. Nun hat C-Hub außer dem Wunsch nach freier Verfügbarkeit wissenschaftlicher Artikel nichts mit Open Access zu tun. Allerdings stellen beide eine gewisse Bedrohung für etablierte Institutionen dar. Deutlich wird dies etwa an einem Editorial, das Marsha McNutt, die Chefredakteurin des Journals Science, Ende April dieses Jahres verfasst hat. Unter dem Titel
»My Love-Hate of C-Hub«
führt sie vor allem drei Gründe an, warum Journale dermaßen viel Geld für Online-Fassungen von Beiträgen verlangen müssen. Erstens seien diese genauso teuer wie Printfassungen, da schließlich jemand für Illustrationen, Lektorat und Technik bezahlt werden müsse. Zweitens gewährleisteten Fachzeitschriften die Qualitätsstandards veröffentlichter Forschungsergebnisse. Und drittens könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über C-Hub keine Zugriffszahlen beziehen und wüssten daher nicht, wie viele Menschen ihre Texte lesen, was wiederum Auswirkungen auf ihre Forschungsförderungen habe. Gerhard Fröhlich ist von dieser Argumentation nicht überzeugt. Vor allem die Sache mit den hohen Qualitätsstandards lässt er so nicht gelten. Schließlich werden auch die großen Journale nicht unbedingt ihrer Reputation gerecht. Ein Indikator dafür ist nicht zuletzt die Zahl zurückgezogener Artikel, sogenannter Retractions.
Also erstens einmal gibt es natürlich Hierarchien in der Wissenschaft, die sind über Jahrhunderte gewachsen. Wenn ich meine Ruf, eine Reputation habe, eine ökonomische Macht, dann bin ich nicht so leicht unterzukriegen. Und Science und Nature gehören da zu den, wie soll ich sagen, zu den Heiligtümern der Wissenschaft. Oder so Vatikan I, Vatikan II. Sind aber skandalgebeutelt, das möchte ich schon einmal betonen. Sie können gerne nachprüfen, wie viele Retractions Science schon unternehmen musste. Zum Beispiel Klonforscher-Skandal Korea. Major sollte Artikel abgelehnt haben, aber der südkoreanische Klonforscher König hat den amerikanischen Kuratorenschoppen und Science hat die Artikel durchgewunken.
Das bringt uns zu den verschiedenen Varianten des Begutachtungsprozesses, auch als Peer Review bezeichnet.
Es gibt viele kritische Kolleginnen und Kollegen, die bestreiten, dass die Begutachtungsprozeduren bei Science und Nature so perfekt sind. Erstens einmal gibt es ja drei Arten von Begutachtung, nämlich einfach blind, doppelblind und dreifach blind. Einfach blind heißt, nur der Gutachter, die Gutachterin ist geheim, ist anonym. Aber die Gutachter sehen, wer hat diesen Artikel geschrieben, von welcher Universität und so weiter und so fort. Bei doppelblind ist es zumindest vom Anspruch her beidseitig. Ich bekomme eben statt dem Autor ein Synonym oder Zifferkombination und ich weiß nicht, von welcher Institution dieser Artikel produziert wird. Und bei dreifachblind ist nicht einmal die Gutachter zuteilen, also die Editoren, den Forschungsfondsmanager, wer denn hinter diesem Artikel steckt. Und Science hat die billigste Methode, die Einfachbindmethode. Das heißt, ich bin überhaupt nicht von Science großartig beeindruckt.
Dass die Journale an ihrem System festhalten wollen, ist natürlich nachvollziehbar.
Selbstverständlich will jede fast monopolistische, fast oligopolistische Macht ihre Position halten. Also im Sinn von Norbert Elias sind Science und Nature die Etablierten und wir alle anderen sind die Außenseiter. Und dass sie daher mit Zähnen und Klauen ihr Prinzip und ihr System verteidigen wollen, das verstehe ich. Das heißt aber nicht, dass mich das beeindruckt.
Warum manche Fachzeitschriften nach wie vor machtvolle Positionen im Wissenschaftsbetrieb haben, wird noch etwas genauer im Zusammenhang mit dem sogenannten Impact-Faktor zu erörtern sein. Zuvor allerdings stellt sich noch die Frage, wie es um die Qualität von Open Access-Publikationen bestellt ist. Bei der Kritik an ihnen wird manchmal suggeriert, dass quasi alles, was eingereicht wird, auch veröffentlicht wird. Auch computergenerierte Nonsensartikel.
Journalist von Science, dessen sogenannte Studie auch nicht im wissenschaftlichen Teil von Science veröffentlicht wurde, sondern im Journalismus-Teil. Wir müssen sehen, Nature und Science sind hybride, ganz seltsame. Einige Artikel sind sogenannte wissenschaftliche Originalreports, die werden auch begutachtet. Der Rest ist reiner Journalismus. Und da hat ein Journalist namens Bohemann eine Studie gemacht, die eben behauptet, Open Access-Journale winken zu einem hohen Prozentsatz alles durch. Mit dem Tenor, der kam überall raus und wurde auch in der Rezeption dann immer so weitergeleitet, dass Closed Access-Journale, also nicht Open Access-Journale, qualitativ besser wären und dass dort der Referee-Prozess, der Begutachtungsprozess besser funktionierte. Jeder, der auch nur ein Semester Soziologie studiert hat und diese sogenannte Studie von Bohemann sich angesehen hat, muss sofort sehen, er hat auch der Kontrollgruppe benutzt. Das heißt, er hat nicht Open Access Journale und Closed Access Journale mit demselben Methoden untersucht und jeweils gefakte, fehlerhafte Manuskripte unterschoben, sondern er hat das ausschließlich mit Open Access Journalen gemacht. Und da bin ich schon sehr verstimmt. Also so eine Studie würde ich als Master, als Doktor nicht akzeptieren. Das ist eine Demagogie, hat mit Wissenschaft ernsthaft da nichts zu tun. Und selbstverständlich gab es dann auch Kommentare, dass auch in konventionellen Journalen sehr viele Skandale vorgekommen sind, dass auch da sehr viele Artikel durchgewogen werden, die sich hinterher als äußerst fehlerhaft erweisen. Und vermutlich, wenn Bohemann sowohl Open Access als auch nicht Open Access Journale verglichen hätte, wären die Werte, die Prozentzahl der durchgewunkenen Fehlermanuskripte nicht allzu unterschiedlich gewesen. Das heißt, wir wissen nichts aufgrund dieser sogenannten Studie.
Marco Finetti und Armin Himmelrath haben 1999 in ihrem Buch
Der Sündenfall, Betrug und Fälschung in der deutschen Wissenschaft
das Begutachtungssystem denkbar schlecht bewertet. Sie bezeichneten es als
System, das auf dem besten Wege ist, selbstreferenziell zu werden und dessen interne Schutzmechanismen längst kollabiert sind.
Nichtsdestotrotz wird bei der Kritik an Open Access davon gesprochen, dass dessen Ansatz das bewährte Peer-Review-System aushöhle. Allerdings wäre es eher naiv, davon auszugehen, dass die Artikel nur aus Qualitätsgründen angenommen oder abgelehnt werden. Dabei gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Fachrichtungen. Wissenschaftliche Disziplinen unterscheiden sich in der Hinsicht aber nicht nur darin, inwieweit sie über dominante Lehrsätze verfügen, sondern auch durch das Begutachtungsverfahren selbst. Dies hat wiederum mit der Veröffentlichungsform zu tun.
Wenn ich alle Psychologie-Journale, die ein bisschen einen langen Namen haben, wenn ich alle
zusammen verdichten würde, dann würde genauso wie in der Physik die Ablehnungsrate nur 25% sein. Denn wir müssen uns überlegen, warum in den teuersten und edelsten Disziplinen wie Physik die Ablehnungsrate so gering ist. 3 von 4 Artikel werden sofort veröffentlicht und bei uns so minimal, also 90 bis 98% sind die Ablehnungsraten in Top-Journalen in Philosophie, Theologie und so weiter. Das kann ja nicht daran liegen, dass die Physiker so schäbig und schmutzig sind und wir so exakt und genau. Hat aber nicht falsch, tut mir leid. Das wäre zu viele Jahre für uns.
Was aber macht ein Top-Journal aus und worin ist dessen Machtposition begründet? Ein Faktor, warum manche Journale als wichtiger erachtet werden als andere, hat mit dem sogenannten Impact-Faktor oder genauer Journal-Impact-Faktor zu tun. Bei diesem Index geht es nicht primär um die Qualität der Artikel einer Zeitschrift, sondern um die Quantität, wie oft diese Artikel in anderen Publikationen zitiert werden. Der wichtigste und bekannteste ist der Thomson Reuters-Impact-Faktor. Wenn Journale erst einmal einen gewissen Stellenwert erlangt haben, führt quasi kein Weg an ihnen vorbei. Als dementsprechend karrierefördernd werden Veröffentlichungen in High-Impact-Journalen erachtet. Das illustriert eine Passage in einem Aufsatz, den Dana Ruggiero von der Bath Spa University für die Online-Zeitschrift The Conversation verfasst hat. Darin heißt es, dass es zwar tausende Open-Access-Journale gibt, viele von ihnen aber nicht das Prestige hätten, das Universitäten für ihre Forscherinnen und Forscher forderten. Das Dilemma sei nun, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es oftmals finanziell nicht leisten könnten, unentbehrliche Fachjournale zu lesen, andererseits aber an einer Veröffentlichung darin aus Karrieregründen nicht vorbeikommen. Gerhard Fröhlich würde dieser Aussage noch einschränkend hinzufügen, dass dabei auch staatliche Vorschriften in Form von Leistungsvereinbarungen eine wichtige Rolle spielen.
Impact-Faktor-Werte kann ich nur erzielen, wenn das Journal, in dem ich publiziere, von Thomson Reuters, von diesem großen Medienkonzern, der ihm diese Punkte vergibt, wenn ich dort akzeptiert werde. Spanien und viele andere Länder machen das auch. In Österreich gibt es im Universitätsgesetz ein Paragraph 3b1 und da steht drin, Universitäten müssen eben dem Ministerium alle paar Jahre Bericht erstatten. Vor einer Wissensbilanz. Und was muss da drin stehen? Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in SCI, SSCI und ACI. Das sind die drei Datenbanken von Thomson Reuters. SCI für Naturwissenschaften, SSCI für Sozialwissenschaften und Arts and Humanities für eben Kulturwissenschaften im weitesten Sinn. Und bei jeder Leistungsvereinbarung wird dann wieder ein Satz hineingeschrieben, wir bemühen uns in der nächsten Periode diesen Output um 10-15% zu erfüllen. Das heißt, wir haben ganz parallel zur früheren sowjetischen Zentralplanungswirtschaft, aus der übrigens die Zentrometrie auch stammt, immer Pläne, Leistungspläne, die immer rein qualitativ sind. Und ich halte das für ganz fatal, aber noch einmal, die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sind hier nicht frei, sondern es kommt auf die Gesetze, auf die Bestimmungen und natürlich auch, was Forschungsförderungsfonds, die Geldgeber verlangen, der einzelnen Länder. Also unsere Universität ist verpflichtet, möglichst viele Thomson Reuters Publikationen zu produzieren, weil das der Gesetzgeber bzw. das Ministerium in letzter Instanz dann von uns verlangt. Dafür bekommen wir dann wieder Geld für die nächsten paar Jahre für Lehrforschung und so weiter.
Der Zwang zur Veröffentlichung wird oftmals auch unter dem Schlagwort Publish or Perish, also veröffentliche oder geh unter, verhandelt. Dieser Imperativ kann sich auf verschiedene Arten artikulieren.
Das Publish or Perish-Prinzip gibt es in zwei Versionen. In der einen zum Beispiel hat das Australien eine Zeit lang versucht, hieß es, publiziert auf Deutsch kommen raus, ohne sonstige Kriterien. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen möglichst viele Artikel möglichst schnell publiziert haben in Journale, die diese Artikel auch möglichst schnell veröffentlicht haben. Dabei hat sich dann natürlich herausgestellt, dass Impact-Faktor-Journale weniger häufig vorkamen, beziehungsweise die Impact-Faktoren dieser Journale, die ausgewählt wurden, sich gesenkt haben. Wenn ich umgekehrt sage, publish und perish, aber nur in High-Impact-Journalen, dann führt das dazu, dass die meisten Themen und Methoden für diese Top-Journale dieser Welt nicht geeignet sind. Denn ein amerikanisches Journal interessiert sich nicht für österreichische Initiativen und irgendwelche Regionalprobleme im Viertel. Und ich habe einmal vor langen Jahren eine Doktorin über Geschwisterpositionsforschung geschrieben, also nicht über den Inhalt, sondern über die Strukturen. Und da war ich auch erstaunt, etwa taiwanesische Studien zum Thema zu sehen, die sich in nichts unterschieden haben von irgendeiner Studie in Hand. Das heißt, man konnte überhaupt nicht wissen, dass es eine Studie aus Taiwan war, wenn man nur nicht gesehen hat, die Affirmation des Autors, der Autorin. Das heißt, so wie Hollywood-Filme erstens amerikanisch sind und zweitens für den Weltmarkt geeignet sein müssen, so müssen High-Impact-Produktionen auch für den globalen Konsum, eben von Wissenschaftlern, damit die das wieder zitieren, geeignet sein. Und daher fallen viele Dinge mal raus. Dann fallen natürlich alle Publikationen raus, die nicht auf Englisch veröffentlicht werden, weil ja dann die mögliche Resonanz von vornherein etwas eingeschränkt wird und so weiter und so weiter.
Publisher Perish hat neben diesen negativen inhaltlichen Auswirkungen noch einen weiteren Effekt, und zwar hinsichtlich der Zurichtung von Ergebnissen.
Man will nur Top-Ergebnisse produzieren, das heißt hochsignifikante, aufregende Ergebnisse. Und wenn wir schon einmal empirisch geforscht haben, dann wissen wir, dass bei den meisten Studien leider nichts Aufregendes rauskommt, sondern es kommt zum Beispiel raus, es gibt keinen Zusammenhang. Das halte ich für eine ganz wichtige Information. Zeigen Sie mir das Top-Journal, das so eine Studie publiziert. Das heißt, es gibt eine ganz große Bewegung in den letzten Jahren, gerade in der Medizin- und Pharmaforschung, dass es ganz schlecht ist, dass durch das Schielen auf diese Top-Journale nur hochpositiv signifikante Resultate veröffentlicht werden, zum Beispiel die gute Krebsmedikament funktioniert. Die Studien aber, woraus kam, es ist keines der Medikamente besser oder es gibt Nebenwirkungen oder es gibt ja auch keinen Zusammenhang. Die werden an den Tisch fallen gelassen, weil man sich als Autor, als Autorin da keine Publikationschancen ausrechnet oder weil man tatsächlich die Erfahrung gemacht hat, da gibt es ja Editoren, die geben das zu, dass solche Artikel abgewiesen werden. Jetzt kommt aber das absolute Killer-Argument gegen Peer Review. Wenn ich mir anschaue, die Ämter, die Stiftungen, die sich um Medikamentensicherheit und ähnliche Probleme sollen machen, dann sagen die, weil die in den Top-Journalen begutachteten Artikel so positiv verzerrt sind, man redet da von Publication Bias, also eine Verzerrung so großen positiven Resultate, müssen wir gerade die nicht veröffentlichten und die nicht referierten Studien hinzuziehen, damit wir das gesamte Spektrum der Medikamentenwirkung abschätzen können. Das heißt, wenn es wirklich ernst wird und die Überlegung, wird das Medikament zugelassen oder hat es zu viele Nebenwirkungen gefällt werden muss, dann greift man gerade deswegen auf die nicht referierten, nicht in Top-Journalen produzierten und veröffentlichten Studien zurück, um eben ein ausgewogenes Bild zu halten. Und insofern ist die Publikation in diesen angeblichen Top-Journalen eine Spitze des Eisbergs und in gewissen Sinn fast die unwichtigste Spitze.
Um nochmals auf den Impact-Faktor zurückzukommen, das eine Problem damit ist, dass er kurzfristige Ergebnisse belohnt, die aber nicht unbedingt langfristig dem wissenschaftlichen Fortschritt dienen. Damit zusammenhängend zwingt die Ausrichtung darauf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Vorwegnahme noch nicht gewonnener Erkenntnisse, die zudem möglichst gut vermarktet werden müssen.
Jahrzehnte später sagen, ob eine Erfindung folgenreich war und ob sie positive oder negative Konsequenzen hatte. Und warum? Da gibt das Nobelpreiskomitee immer
erst Jahrzehnte hinterher seine Preise, weil sie sich häufig sicher sein wollen, dass sie nicht einer absoluten Zeitverschwendung oder eben einer fatalen Entwicklung zum Opfer gefallen sind. Daher Vorsicht und erst Jahrzehnte später jemanden loben. Das heißt, unser System, das nur auf Blitzlicht, auf Husch-Husch-Evolution hier und heute beruht, ist einmal unzulänglich. Und das Zweite ist, wenn ich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber dazu zwinge, ihren Impact darzustellen, dann zwinge ich sie ja zum Schönreden, zum auf die Brust hummeln, zum Blöffen. Und selbstverständlich sind Anträge an Forschungsfonds eine Form von Lyrik. Man nennt das ja Antragslyrik, das heißt eine Form von Dichtung. Und da schreibt man genau das hin, was die Ausschreibung verlangt. Und wenn die Ausschreibung verlangt, ich soll den wirtschaftlichen Nutzen meiner Forschung darstellen, dann werde ich natürlich ein Register ziehen und weiß Gott, was Blaues von mir behaupten. Denn ob das in 20 Jahren tatsächlich der Fall sein wird oder nicht, das ist egal. Das Geld wurde mir inzwischen ausbezahlt und kann auch nicht mehr zurückgefordert werden, jedenfalls nicht noch 20 Jahre. Das heißt, wenn ich etwas aus der Wissenschaftsgeschichte gelernt habe, dann wird Neues in der Regel am Anfang abgelehnt oder ignoriert. Und als der Mentor, der Samuel Weiss mit seinem Kindbettfieber und so weiter. Und irgendwann, Jahrzehnte später, wird es dann doch aufgegriffen und sickert ein und wird Normalwissenschaft im Sinn von cool. Und welche Formel irgendwann einmal 50 Jahre später zum Bau von Atombomben oder ganz egal wofür verwendet werden kann. Der Popper hat es die logische Folgerungsmenge von Theorien genannt. Das kann ich überhaupt nicht im Vorhinein und zweifelsfrei sagen. Ich glaube genauso wie mit Popper daran, dass wir die Zukunft sehen können. Und das wird ja quasi von persönlichen Forschungsanträgen gefordert. Ich muss genau sagen, was ich in 3 Jahren herausbekommen habe. Das ist alles völlig absurd. Und das belohnt die Blöffer, das belohnt diejenigen, die eben sich trauen, Waghalsiges zu Papier zu bringen und abzusenden. Aber seriös ist das nicht. Und es gibt ja nicht allzu viele Studien post festum, das heißt, nachdem die Forschung getan wurde und einige Zeit vergangen ist, ob diese Forschungen tatsächlich so viel gebracht haben. Wenn, dann wird immer untersucht, das Innerwissenschaftliche, wie oft wurden sie zitiert.
Oberflächlich betrachtet scheint Open Access immer mehr Akzeptanz zu gewinnen und zum selbstverständlichen Bestandteil wissenschaftlicher Kommunikation zu werden. Das mag zum einen tatsächlich dem Open Access Gedanken geschuldet sein. Allerdings ist diese Entwicklung eine durchaus doppelbödige Angelegenheit und vor allem im Zusammenhang mit Forschungsförderungen mit Vorsicht zu genießen. Open Access lässt sich in dieser Hinsicht durchaus als Geschäftsmodell nutzen. Im herrschenden wissenschaftlichen Konkurrenzkampf ist auch die Rede von Predatory Journals, also räuberischen Journalen, mit Vorsicht zu genießen und durchaus als Kampfbegriff zu werten.
Es
es ist ja Verteilungskampf. Hat der eine Verlag mehr Erfolg und mehr Journale unter Vertrag oder andere? Oder gibt es selbstorganisierte Journale ohne Verlag, die sich durchsetzen? Und in diesen Verteilungskämpfen wird natürlich mit harten Bandagen gekämpft und die Gegner werden verteufelt, wie eben auch in einem Konkurrenzkampf der Religionen untereinander das passiert ist in der Vergangenheit. Und Predatory Journal, das heißt räumliche Journale, das ist schon mal so ein demokratischer Begriff. Und bei Orba stelle ich mir Leute vor, die mich in Böhmerwald vor ein paar hundert Jahren aufhauen mit einem Messer zwischen den Zähnen, mich überfallen, mich knebeln, mich ausrauben, mir die Goldringe von Uhr leisten und so weiter und so fort, das heißt Gewalt anwenden und mir das wegnehmen, was vor nie gehört hat. Sonst ist es genau. Ein räumliches Journal ist nichts anderes als ein Journal, das einfach begründet wird, und dann ein bisschen unseriös arbeitet. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn sich herumgesprochen hat, dass das wissenschaftliche Journalwesen eine ökonomische Goldgrube ist, ich habe in einem Interview gesagt, man kann nur mit Waffen und Drogen handeln mehr Geld verdienen als mit Wissenschaftsjournalen, dann ist es doch verständlich, dass viele kleine Firmen in Indien, in China und sonst auch in ehemaligen Osteuropa versuchen, in dieses Geschäft einzusteigen. Das zweite ist, große Verlage verlangen sehr viel Geld. $5,500 kann so ein Artikel schon kosten, wenn er Open Access freigeschaltet wird. Diese Predatory Journals, die machen es um 100 oder 200 Euro. Das sind also die Journale des kleinen Mannes, wie man so sagt, der kleinen Frau. Und ich habe mir diese Journale angesehen, da publizieren halt zahlreiche Bulgaren, Rumänen und so weiter, Afrikaner, das heißt alle Leute, die sich eben diese Autorengebühr nicht leisten können. In allen Staaten gibt es halt irgendwo ein Gesetz, ein Reglement, dass ich als Wissenschaftler in internationalen Journalen publizieren muss. Jetzt haben sich dann viele gesagt, na gut, dann gründen wir schon mal, was international heißt, da kann dann niemand räumen, dass es nicht international publiziert wird. Das heißt, es gibt jetzt hunderte und tausende Journale, die es International Journal of nennen. Während der klassisch ist geheißen, American Journal of oder Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Das heißt, früher war eben die Wissenschaft national und in Wahrheit ist es ja immer noch, besonders was die Forschungsförderung betrifft, abgesehen von EU-Förderungen. Und von daher möchte ich jetzt selbstverständlich diese Verlage, die ja irgendwo sitzen in Rumänien oder in Indien, nicht verteidigen, aber ich kann sie ein bisschen verstehen. Sie sagen sich, wir sind sowieso die Ausgegrenzten, wir sind die Außenseiter, wir können niemals um 1500 Euro einen Artikel unterbringen, das können wir uns nicht leisten, daher gründen wir selber eine Zeitschrift und machen es billiger. Und wir machen uns vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, was Kontrolle betrifft und Korrekturlesen und so weiter. Aber es sind letztlich die Kämpfe der ersten Welt gegen die dritte Welt, gegen den globalen Süden, der uns ja auf allen Gebieten von Flüchtlingsmigrationsströmen bis eben so giftigen Spielzeug aus China. Wissen wir, da werden, glaube ich, im Jahr 1000 Rückrufe gemacht von Produkten, die giftig sind, eben chemisch verseucht zum Beispiel. Also wir haben eine globalisierte Welt und die wird immer gefeiert, aber darunter wird in der Regel anscheinend nur verstanden, dass wir die Welt mit unseren Waren und unseren Werten überschwemmen dürfen, dass die zurückschwimmen, das war nicht vorgesehen. Und von daher sehe ich das Ganze wirklich auch als ein kultureller, als ein ökonomischer Machtkampf und da auf vielen Gebieten unsere Wirtschaft sich an die Dumpingpreise der dritten Welt eben geringe Löhne, keine Sozialversicherung, keinen Arbeitsschutz und so weiter, sehr wohlwollend angepasst hat. Siehe unsere Textilien, die praktisch nicht kosten, siehe Apple, deren Produkte da in China oder so produziert werden, mit Alu-Staubwolken, die exportieren, weil die Schutzbedingungen zu gering sind, etc. Also auf diesen Gebieten, da jammert fast niemand. In der Wissenschaft jammert es auf einmal, dass es da unseriöse Firmen gibt, die es nicht so genau mit den Bestimmungen haben. Aber in meinen Augen ist kein Unterschied zwischen einem Textil, das eben vergiftet ist mit Schwermetallen, das von irgendwelchen ausgebeuteten Arbeiterinnen, die eingesperrt sind in einer Fabrik und jetzt
Grafiken kann es nicht flüchten. Also zwischen so einem Textil und einem billig branded Journal sehe ich keinen Unterschied. Das eine ist billig, das andere ist billig. Und darüber zu jammern ist ein bisschen scheinheilig.
Zum Abschluss bringt Gerhard Fröhlich noch seine Einschätzung auf den Punkt, dass Open Access nur ein Ausgangspunkt auf dem Weg zu offener Wissenschaft sein kann, der durch das Prinzip offener Daten zu ergänzen ist. Er stellt allerdings auch klar, dass es dabei um wissenschaftstheoretische Überlegungen geht und die Frage nach Gesellschafts- oder Wirtschaftsmodellen eine andere ist.
Bringt, sondern ich gehe rein von der Wissenschaftslehre aus. dass wissenschaftliche Methoden öffentlich sein müssen, dass intersubjektive Überprüfbarkeit durch Dritte möglich sein muss und so weiter, dass die Untersuchung auf Plagiate, auf die Tod und Täuschung möglich sein muss. Und das heißt, ich muss die Bilder, die großen Bilder deinen Ohren aufwiesen bekommen, damit ich es analysieren kann und so weiter. Das heißt, aus reinen wissenschaftlichen Qualitätsforderungen heraus bin ich für Open Science. Und nicht, weil es billiger ist oder schöner, oder wie lange ein Verlag dann hinterher mehr oder weniger Geld verdient. Das ist mir alles Schmutz egal eigentlich. Es geht darum, können wir Wissenschaft machen, die besser funktioniert als die bisherige. Besser heißt weniger Rejections, weniger Skandale, weniger Bluff, weniger sinnlose Forschungen. Es sprechen ja viele, aber ich, von hektischer Stagnation. Es wird geforscht, geforscht, geforscht. Es werden Milliarden hineingepumpt, aber allzu viel kommt dabei nicht raus. Und da sollte man schon überlegen, liegt es nicht daran, dass die Jungen zu wenig Chancen haben, dass die Frauen zu wenig Chancen haben, dass die Exoten aller Arten zu wenig Chancen haben und dass wir viel zu viel Mainstream-Forschung machen, das, was Thomas Kuhn eben Normalwissenschaft genannt hat. Der Popper war ein großer Gegner der Normalwissenschaft und gesagt, wir brauchen revolutionäre Wissenschaft, sie muss umstürzen, sie muss versuchen, die bestehenden Methoden, Theorien, Modelle und so weiter zu widerlegen und was Neues zu machen. In gewissem Sinn war der Popper oder Trotzki eine permanente Revolution. Das ist als Idealvorstellung gut, realistisch ist sie natürlich auch nicht, aber als Idealvorstellung unverzichtbar. Zu glauben, man kann irgendetwas Normalwissenschaftliches auf Dauer konservieren, ohne dass sich irgendwann einmal was ändern müsste, das halte ich für eine sehr seltsame Vorstellung im Bereich der Wissenschaft. Wenn das andere meinen Religionen oder so, ist das was anderes. Aber in der Wissenschaft halte ich das für sehr unangebracht.
I call for the captain, I gotta go. I call for the captain. the first mate. I sung. She went crying in the captain's bunk. I said, don't cry, baby, don't fly in a rage. Oh,